Ein Bewaffneter verschanzt sich in seinem Haus und hält einen ganzen Ort in Schach. Eine tödliche Belagerung beginnt. Drei Menschen werden aus dem Hinterhalt erschossen, bevor dem Täter endlich das Handwerk gelegt werden kann. Das ist die Geschichte von Josef Gasser, dem Amokschützen von Lauterach und der wohl kuriosesten Erstürmung eines Hauses in der Kriminalgeschichte Österreichs. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Brotberuf Journalist. Ich mache jetzt nochmal Werbung für den nächsten Live-Podcast. Der findet am 26. Juni 2026 in Traiskirchen statt. Das ist gar nicht mehr so lange, wenn ihr drüber nachdenkt. Ne? Also schnell sein. Und zwar im Kammgarnsaal auf dem Gelände der ehemaligen Kammgarn-Spinnerei in Möllersdorf. Wir machen dabei einen mörderischen Streifzug durch diese niederösterreichische wunderschöne Stadt und nennen das Ganze originellerweise Mörderisches Traiskirchen. Ja, da haben wir uns wirklich was einfallen lassen. So, aber ich höre jetzt schon auf mit Hausmeisterei und Vorbereitung, weil heute geht es nämlich noch Vorarlberg. Also das westlichste aller Bundesländer, wo sie so reden, dass ich kein Wort verstehe. Kennt ihr dieses Video, wo die Vorarlberger Polizei den Zug stürmt und den Verdächtigen anbrüllt und der kein Wort versteht, weil er nicht weiß, was er machen soll? Genauso geht's mir auch immer.
Polizei! Schaut in die scheiß Hände! Schaut in die Hände und schaut auf! Schaut auf! Schaut auf, was ich sehe!
Ausstehen!
Und jetzt legst du am Boden!
Streck
dir
zum Boden!
Am Boden, einfach vom Buch! Hände seitlich wegstrecken! Andrücken! Seitlich wegstrecken die Hände! Leg die auf den Buch!
Ach, dann auf den Bauch!
Auf den Bauch!
Und vorrücken!
Vorrücken! Rück vor!
Alter!
Vor auf den Bauch!
Alter!
Vor, bis in den Zwischengang! Führe!
Darf ich den Kopf von mir?
Gar keine!
Ob der alemannische Dialekt für die Ereignisse des heutigen Falls verantwortlich sind, kann ich euch nicht sagen. Der Täter war nämlich selbst ein gebürtiger Vorarlberger und vermutlich des lokal vorherrschenden Idioms mächtig. Nichtsdestotrotz hat er sich entschieden, dass es an der Zeit ist, die Reihen seiner Mitmenschen etwas auszudünnen, was bei denen, also den Betroffenen, nur so mittelgut ankam, um es vorsichtig zu formulieren. Es endete damit, dass sich der Täter in seinem Haus verschanzt hat und es zu einer Belagerung kommt. Das ist wörtlich zu nehmen, denn am Ende wurde das Haus des Mörders sogar mit Kanonen beschossen. Zuvor musste man aber den Mob davon abhalten, das ganze Dorf abzufackeln. Das ist die Geschichte von Josef Gasser, Trunkenbold, Taugenichts und Mörder, sowie der bizarrsten Erstürmung eines Wohnhauses in der Kriminalgeschichte Österreichs. Willkommen in Lauterach. Lauterach, das ist heute so irgendwie mit Bregenz und Hart zusammengewachsen. Das darf man jetzt wahrscheinlich so als Niederösterreicher gar nicht sagen. Das sind natürlich völlig unterschiedliche Gemeinden, aber es ist aber alles im Rheintal, alles irgendwie so eins. Ne? Entschuldigung, liebe Vorarlberger, aber schaut sich die Karte an, es ist so. Also das ist mit Bregenz und Hart zusammengewachsen und ja, ebenso ein urbanes Gebiet im Rheintal. Und für alle, die sich mit der geografischen Einordnung schwer tun, das ist ganz nah am Bodensee, ein paar Kilometer von der deutschen Grenze entfernt und auch die Grenze zur Schweiz ist ebenso nahe. Das wird heute noch eine kleine Rolle spielen. Heute leben hier etwa 10.000 Einwohner. Das war im Jahr 1864 noch anders. Da war Lauterach ein kleines Dorf und es lebten hier gerade mal so ein bisschen was über 1.000 Einwohner. Aktuell hatte Lauterach einen Einwohner mehr, also im Jahr 1864. Der hieß Kaspar Meyer und der war Reisender. Er kam eigentlich aus Württemberg und war für einige Tage im Gasthof Stern untergekommen. Auch diesen Gasthof gibt es bis heute. Und dort gibt es für einen Ostösterreicher schon sehr eigenartig wirkende Dinge wie den Lumpensalat vom Schübling. Na gut, der Schübling, der Lump, der gehört ja gegessen. Fragt's mich bitte nicht. Ich gehe aber davon aus, dass sich der Meier aus Württemberg gerade eine riesige Portion Spätzle mit Bergkäse und Zwiebeln in die Papperlatur schiebt, als die Tür aufgeht. Ein kalter Windhauch weht in die Gaststube. Kein Wunder, draußen ist Winterlandschaft. Es ist schließlich der 17. Jänner. Herein tritt ein Mann. Der ist nicht sonderlich groß, aber sehr kräftig. Seine Augen liegen tief in ihren Höhlen. Die Stirn ist niedrig, die Nase spitz. Die ebenso spitzen Mundwinkel werden von einem gewaltigen, blonden Schnurrbart verziert. Das ist eigenartig, denn der Spitzbart, den der Mann trägt, ist von dunklerer Farbe. Ich weiß nicht, ob man damals schon Bärte färben konnte, ich glaube nicht. Ja. Der Mann mit dem blonden Pornobalken betritt die Gaststube, setzt sich zu anderen Männern zum Kartenspielen. Sie spielen Tap, das ist eine regionale Abwandlung des Skat. Bei dem Gast handelt es sich um Josef Gasser. Selbst der Meier aus Württemberg kannte den Mann aus dem Unterdorf schon. Er war einer der Stammgäste im Gasthaus Stern. Er kam immer früh und ging immer als Letzter. Jeden Abend saß er hier, trank Schnaps und Most. Und manchmal war er so fett, dass er zur Sperrstunde gegen 22 Uhr den Weg nach Hause nicht mehr fand. Das ist umso beeindruckender, als er genau 150 Meter vom Gasthaus entfernt wohnt. Wenn er genug getrunken hatte, begann er auch manchmal die Gäste anzupöbeln, woraufhin ihn die Wirtin vorzeitig aus dem Etablissement beförderte. Er war außerdem schon mehrfach wegen Körperverletzung im Kerker gelandet. Den Meier aus Württemberg hat man schon gewarnt, dass man sich von dem Gasser besser fernhält. Gasser war einer der Kleinbauern aus dem Ort. Er hatte ein paar Kühe, aber nicht mehr. Er galt als arm und verschuldet, aber gleichzeitig als arbeitsscheu, faul und jähzornig. Weil seine Landwirtschaft nichts abwarf und er noch dazu hoch verschuldet war, hatte Gasser eine andere Einnahmequelle für sich entdeckt. Er war ein ausgezeichneter Schütze und hatte die Jagd in Lauterach gepachtet. Aber Gasser war auch der Wilderei nicht abgeneigt und verkaufte das Wild in der ganzen Gegend, um seine Wirtshausbesuche zu finanzieren. Heute bestellt der Gasser das Übliche, Schnaps und Most. Um genau zu sein, eine Budel Schnaps, also etwa ein Achtel Liter, und einen Schoppen Most, also etwa einen halben Liter. Das würde wohl jeden anderen, naja, jetzt nicht vielleicht sofort umhauen, aber für einen ordentlichen Fetzen wird das schon reichen. Beim Gasser war das quasi die Aufwärmrunde vor dem Abendessen. Der Gasser ist 36 Jahre alt und kommt schon immer hierher. Nämlich schon als kleiner Bub. Da hat ihn sein Vater, der Xaver, in den Stern mitgenommen und ihn schon damals vom Most und Schnaps kosten lassen. Der Josef hat von seinem Vater Xaver, einem reichen Bauern und Salzhändler, ein Vermögen geerbt. Davon war im Jahr 1864 aber nicht mehr viel übrig. Er lebte in einer kleinen Doppelhaushälfte mit der Hausnummer 45, die damals auf einen Wert von 5.500 Gulden, also etwa 85.000 Euro, geschätzt wurde. Das ist natürlich nach heutigen Maßstäben nicht mehr besonders viel, aber damals ja auch keine Kleinigkeit. Das Anwesen war jedoch mit 3.000 Gulden Schulden, also mit etwa 47.000 Euro, belastet. Die andere Hälfte des Hauses gehörte einem Mann namens Baptist Lenkel. Nach einer Quelle befindet sich das Haus in der heutigen Kapellenstraße 8. Das passt allerdings nicht mit der Lagebeschreibung des Wirtshauses Stern zusammen. Ich habe ja schon gesagt, das befindet sich etwa 150 Meter vom Wohnhaus Gassers entfernt. Heute sind es aber laut Google Maps 2 Kilometer. Aber es ist gut möglich, dass natürlich auch das Gasthaus Stern in den vergangenen 150 Jahren übersiedelt ist oder beim Hausnummernwechsel von Gassers Haus was schiefgegangen ist oder einfach die Quelle nicht stimmt. Ich habe das jetzt aus diversen Heimatverbänden, habe ich mir da die Akten geholt. Also vielleicht weiß ja ein örtlicher Hörer oder eine Hörerin besser, was da wirklich die Sache ist. Vielleicht könnt ihr uns ja aufklären. Aber egal, wir gehen jetzt für unseren Fall einmal davon aus, der Gasser wohnt gleich vom Gasthaus Stern entfernt, ca. 150 Meter, wenn es 250 waren. Ist es für die Geschichte wurscht, ganz ehrlich. Gassers erste Frau Katharina, die litt schon unter den Misshandlungen ihres trunksüchtigen Ehemannes. Sie ist bereits im Jahr 1851 gestorben, also 13 Jahre vor unserer Geschichte. Der gemeinsame Sohn blieb in der Obhut von Katharinas Eltern. Gasser heiratete später seine zweite Frau Lucia. Aus der Ehe ging ein Sohn hervor, der zum Zeitpunkt der Ereignisse 4 Jahre alt ist. Im Haus lebt auch der Vater von Lucia, der interessanterweise auch Kaspar heißt. Eine große Kasperldichte. Auch Lucia wurde immer wieder Opfer der Gewalt ihres Ehemannes. Vor allem, wenn er getrunken hatte, da war es immer besonders schlimm. Da glaubte der Josef Gasser nämlich, dass er ihn besonders gut spüren konnte. Den Fluch. Er war überzeugt, dass dunkle Magie auf ihm lastete. Er behauptete, sein Vater habe ihn und seine Kinder verwünscht, weshalb er glaubte, kein normales Leben führen zu können und ein schlechtes Ende nehmen zu müssen. Ja, die Prophezeiung wird sich erfüllen. Heute wissen wir natürlich, dass Gasser psychisch wahrscheinlich höchst labil war. Er saß oft stundenlang da, trank und starrte vor sich hin. Er seufzte gelegentlich und wenn er genug getankt hatte, kündigte er an, sich jetzt erschießen zu wollen. Das Einzige, das ihm etwas bedeutete, waren seine Gewehre. Seine Lieblingswaffe bezeichnete er sogar als seine Mutter. Ja, hier haben wir also die perfekte Mischung. Schulden, Alkohol, psychische Probleme und einen gewissen Fetisch für Waffen. Tja, dass das irgendwann ins Auge geht, war irgendwie abzusehen. Dabei verlief der weitere Abend in dem Wirtshaus eigentlich sehr ruhig. Gasser spielte Karten mit den drei Herren, alles verlief friedlich. Er trank seinen Achtel Schnaps und seinen halben Liter Most, wirkte aber laut Augenzeugen überhaupt nicht betrunken. Was ich an dieser Stelle für eine Leistung halte, ich trinke ja auch gern was, aber nach einem Achtel Schnaps, ja, da könnt's mich die 150 Meter heimtragen. Apropos, ich habe da außerdem eine viel bessere Alternative zum Schnaps und die heißt Holy. Weil statt Schnaps und Most in historisch fragwürdigen Gebinden süffle ich hier jetzt schon die ganze Zeit am Strawberry Shark von Holy. Der ist richtig geil. Das ist nämlich ein Energy Drink, der jetzt nicht so in den Frontallappen reinkickt, dass du glaubst, da off-rennt mit der Chinön in dein Hirn durch, sondern die haben so ein speziell abgekapseltes Koffein, das so langsam so die Energy freigibt. Das ist eigentlich ganz geil. Ist auch deutlich gesünder als Schnaps, also eine Pudelschnaps. Ich muss jetzt mal nachschauen, was ein Pudel ist. Ein Pudelschnaps und ein Schoppen voll Most. Stell sich raus, ist ein halber Liter. Naja, da trinke ich lieber einen Schoppen voll mit Holy. Ich habe von euch ein bisschen Feedback bekommen zu dem Holy Placement. Und das war eigentlich sehr, sehr gut. Und ich habe einen schönen Spruch gehört, ist so Wasser ist nur gut, wenn es vorher in der Brauerei war. Ich würde es ergänzen mit Wasser ist nur gut, wenn du ein bisschen Holy-Pulver reinkippst. Die gibt es nämlich in drei verschiedenen Formen, also in Energy, in Eistee und in Milkshake sogar. Also am liebsten habe ich ja die Eistees und die Hydrations. Die habe ich vergessen. Die Hydrations sind super. Die sind bei mir immer als erster weg. Ich sag's ja. Ich werde nämlich von denen quasi mit Stoff gefüttert. Also stört sich vor. Ja, also die Hydrations sind immer als erstes weg, dann sind die Eistees weg und dann kommen die Energies dran, weil die traue ich mir am Abend dann nicht mehr trinken, weil dann kann ich wieder nicht schlafen. Also, aber die sind geil. Also Strawberry Shark kann ich sehr, sehr empfehlen. Das ist eindeutig meine Lieblingssorte. Und wenn ihr euch was Gescheites in die Venen kippen wollt, dann habe ich was ganz Besonderes für euch. Und zwar mit dem Code MÖRDERISCH kriegt ihr 10% Rabatt auf alles. Ihr geht's einfach auf weareholy.com/mörderisches-Österreich. Oder gibt's beim Checkout einfach mörderisch ein. Dann könnt ihr euch das Starter-Set checken. Ich glaube, das Neujahrsset gibt's auch noch. Und dann könnt ihr auch was Gescheites trinken. Und es gibt sogar noch so einen Shaker mit dazu. Der ist wasserdicht und den kann man sogar in den Rucksack tun. Das ist ziemlich praktisch. Also dann trinkt was Gescheites. Prost. Und jetzt weiter mit unserem Fall. Gasser geht nach der Polizeistunde nach Hause. Die wäre eigentlich um 22 Uhr gewesen, aber offensichtlich nahm man das in Lauterach jetzt nicht so hundertprozentig genau und Gasser verlässt das Lokal erst eine halbe Stunde später, also um 22.30 Uhr. Zu Hause angekommen bemerkte er, dass seine Frau Lucia schon ins Bett gegangen ist. Sie hat ihm sogar noch ein Abendessen gekocht, das auf dem Ofen steht. Lucia wird wach, als ihr Mann nach Hause kommt. Nach jahrelangen Misshandlungen hört sie schon am Schritt ihres Gatten ob heute ein gefährlicher Abend sein wird oder ein sehr gefährlicher. Es klingt nach einem nur gefährlichen Abend. Der Gang ihres Mannes klingt einigermaßen sicher. Josef hat zumindest keinen Vollrausch, damit sinkt die Chance, dass er sie schlägt. Da beginnt der vierjährige Sohn zu weinen. Der hatte sich zuvor beim Spielen vermutlich am Fuß verletzt und das tat ihm jetzt weh. Josef hört das. Er stürmt ins Schlafzimmer, entzündet ein Licht und fährt das Kind an. Sei still! Lucia sagt zu ihm, dass sich der Bub wehgetan hat und er deshalb weint, weil er Schmerzen im Fuß hat. Darauf entgegnet Josef, es ist gleich. Der Tod ist das Schönste. Er macht nicht viele Umstände. Ja, richtig gehört, er hat gerade seinem eigenen Kind den Tod gewünscht. Josef geht zurück in die Wohnstube, setzt sich hin und starrt wieder ins Leere. Lucia versucht, das Kind zu beruhigen und selbst ein wenig zu schlafen. Doch plötzlich hört sie lautes Fluchen aus der Stube. Lampen und Schüsseln werden umgeworfen. Sie hört, wie ihr Mann das Licht mit den Füßen austritt, also von so einer Öllaterne oder sowas nehme ich an. Lucia weiß, dass die Lage hier gleich wieder eskaliert. Sie hat aber genug. Nicht heute. Heute würde Josef Gasser sie und das Kind nicht schlagen. Fluch hin oder her. Sie schleicht zum Schlafzimmer ihres Vaters Kaspar und bittet ihn um Hilfe. Er soll Josef beruhigen, während sie das Kind anzieht und zu einem Nachbarn flüchtet. Kaspar geht in die Stube, um mit dem Josef zu reden. Doch der wird sofort laut, beschimpft seinen Schwiegervater. Lucia hört, wie er mit einem Schürhaken auf ihren Vater losgeht. Sie versteckt sich in einer Kammer. Der kräftige Josef packt Kaspar am Hals, würgt ihn und wirft ihn schließlich auf den Boden der Stube. Jetzt will er seine Wut an seiner Frau und seinem Sohn ausleben. Im Schlafzimmer sind sie nicht. Also beginnt er, die Tür der Stube, wo sie ist, in die sich Lucia geflüchtet hat, einzutreten. Die untere Hälfte der Tür hat er bereits zerstört. Da rappelt sich Kaspar wieder auf und geht auf Josef los. Während die beiden Männer miteinander kämpfen, wittert Lucia ihre Chance zur Flucht. Sie schnappt das Kind und rennt nach draußen in die kalte Jännernacht. Sie läuft zur Familie Marazzi, doch die haben zu wenig Platz in der Stube und bringen Lucia schließlich zum Haus von Isidor Künz. Während sich seine Frau um Lucia und das Kind kümmert, also die Frau vom Isidor, holt Isidor seinen großen Hühnerhund, also seinen Jagdhund, und lässt ihn vor die Tür. Das sollte den Gasser abschrecken, falls er auf dumme Ideen kommt. Ja, aber so geht das nicht weiter. Isidor beschließt, Gasser am nächsten Tag anzuzeigen. Die Behörden müssen diesen Irren stoppen. Im Haus von Gasser schafft es auch Lucias Vater Kaspar, den Angreifer abzuschütteln und flüchtet zu einem anderen Nachbarn. Durch den Lärm ist die ganze Straße wach, doch niemand wagt sich vor die Tür, denn jeder weiß, der Gasser ist gefährlich. Gasser merkt, was los ist und sieht den Jagdhund von Künz auf der Straße. Er läuft ins Haus zurück, holt Mutter sein Gewehr und rennt auf die Straße, direkt auf den Hund zu. Er legt an. Im Inneren des Hauses von Künz hören Lucia, ihr Sohn Isidor, die Frau und Isidor selbst einen Schuss krachen. Sie hören noch, wie der Hund winselt, bevor er verstummt. Josef Gasser hat ihn erschossen. Kaspar aus Württemberg, der schreckt in seinem Bett hoch. Seltsame Sitten haben die hier in Vorarlberg. Doch zur Überraschung aller Beteiligten ist jetzt plötzlich Ruhe. Eigentlich hatten alle erwartet, dass Gasser versucht, in das Haus von Künz einzudringen, um sich an seiner Frau für, na, was auch immer, zu rächen. Aber es geschah nichts. Auf einmal war Ruhe in der Gasse. Es wurde beinahe unheimlich still. Dennoch machen Lucia und die Familie von Isidor kein Auge zu. Am nächsten Morgen geht sie gemeinsam mit dem Isidor zum Gemeindevorsteher. Der ist selbst vor Gassers Gewaltbereitschaft eingeschüchtert und schickt Isidor ins nahe Bregenz. Er soll dort beim Bezirksamt Anzeige erstatten und die Gendarmerie alarmieren. Das tut Isidor auch. Er berichtet dort von dem gewalttätigen Verhalten Gassas und macht deutlich, dass nicht nur die Sicherheit von Lucia, sondern die des ganzen Dorfes in Gefahr ist. Oh, wie recht er behalten wird. Wo der Gasser jetzt ist, wollen die Gendarmen von Isidor wissen. Oh, der hat sich in seinem Haus eingesperrt. Heute wäre bei einer solchen Meldung allen klar, was das bedeutet. Ein psychisch auffälliger Gewalttäter hat sich mit seinen Waffen im Haus eingeschlossen. Damit ist nicht zu spaßen und das schreit eigentlich nach einer Spezialeinheit. Heute wird er höchstwahrscheinlich die Cobra anrücken. Also für alle deutschen Zuhörer, das ist sowas wie, ich glaube bei euch ist es das GSG. KSK? Was ist dann das GSG? Eine Spezialeinheit der Polizei, also das SWAT-Team halt. Ja. Vielleicht sogar mit einem Panzerfahrzeug. Aber im Jahr 1864, da gehen die Uhren noch ein wenig anders. Aber das Bezirksamt reagiert immerhin. Sie schickt die Gendarmerie los. In Form von 2 Beamten. Ja, richtig gehört. 2 Beamte sollen ins Haus des Verdächtigen eindringen, ihn entwaffnen und verhaften. Kleiner Spoiler vorweg, ihr könnt euch wohl denken, wie gut das ausgeht. Gasser hingegen hat sein Haus verlassen. Er hat eine doppelläufige Schrotflinte auf der Schulter. Er geht direkt wohin? Na, ins Gasthaus Stern. Wohin denn sonst? Dort verlangt er um 7 Uhr in der Früh Schnaps. Die Wirtin kann ihm diesen Wunsch gerade nicht erfüllen, denn ihr Mann hat den Schlüssel für den Schnapsschrank und der ist gerade unterwegs Besorgungen machen. Niemand hat damit gerechnet, dass die Kundschaft um 7 in der Früh schon noch Schnaps verlangt. Naja, außer der Gasser halt. Stattdessen serviert die Wirtin ihm Most. Auch Kaspar aus Württemberg ist mittlerweile wach und hat sich in der Gaststube eingefunden. Da ist doch dieser Kerl, von dem ihm alle gewarnt haben. Der sitzt da hier mit seinem Gewehr und säuft in aller Früh. Kaspar wird unwohl. Auch den anderen schwant, dass das hier kein gutes Ende nehmen wird. Denn Josef beginnt von sich aus zu erzählen. Von den Ereignissen der letzten Nacht. Wie er den Hund vom Künz erschossen hat, wie er sich an seiner Frau rächen wollte. Josef weiß aber auch, dass schon bald die Gendarmerie kommen wird, um ihn zu holen. Er kennt das Prozedere ja schon. Nachdem er seinen Most ausgetrunken hat, lädt er plötzlich sein Gewehr durch. Das passiert in atemberaubender Geschwindigkeit, werden Zeugen später aussagen. Ja, mit Waffen kennt sich der Josef aus. Er äußert eine düstere Drohung. Er werde alle, die ihn holen kommen, niederschießen, weil sein Gewehr, seine Mutter, gibt er nicht her. Er verlässt das Gasthaus mit den Worten, heute werden noch ein paar Hunde sterben. Josef geht in sein Haus zurück und sperrt sich ein. Gegen 10 Uhr vormittags kommen die beiden Gendarmen Matthias Erlinger und Franz Sprenger in Lauterach an. Sie erkundigen sich beim Gemeindevorsteher. Der sagt ihnen, dass Gasser zuletzt beim Stern gesehen wurde. Dort erfahren sie, dass sich der Gesuchte jetzt in seinem Haus eingeschlossen hat. Von den Gästen erhalten die Polizisten noch die Warnung. Geht's dort nicht hin, der hat bereits angedroht, auf euch zu schießen. Dazu kommt, dass das Haus aus taktischer Sicht für die Beamten äußerst ungünstig liegt. Es liegt in so einer Kurve, schon fast so eine Sackgasse, und man kann sich nur von einer Seite nähern. Das heißt, Gasser sieht von innen sofort, wenn jemand kommt und kann ungehindert das Feuer eröffnen. Dennoch gehen die Beamten auf das Haus mit der Nummer 45 zu. Auf dem Weg kommt ihnen Isidors Frau Magdalena entgegen. Auch sie warnt die beiden Beamten, dass Gasser gefährlich sei und wahrscheinlich ohne Vorwarnung das Feuer eröffnen würde. Doch die beiden Gendarmen nehmen die Warnungen nicht wirklich ernst. Sie nehmen nicht einmal ihre Gewehre von den Schultern. Sie gehen auf ein Nachbarhaus von Gasser zu. Dort steht bereits eine weitere Nachbarin namens Magdalena Dietrich in der Eingangstür. »Ist das das Haus vom Gasser?« fragt der Matthias Erlinger die Frau, als ein Schuss kracht. Blut spritzt aus dem Kopf des Mannes hervor und er geht sofort zu Boden. Der zweite Gendarm, Franz Sprenger, dreht sich zum Haus, will sein Gewehr von der Schulter nehmen, als ein zweiter Schuss kracht. Auch er blutet plötzlich aus dem Kopf und dem linken Arm. »Jesus, Maria und Josef, ich bin getroffen!« schreit er. Er spannt den Hahn und will das Gewehr in Anschlag bringen, bricht aber zusammen. Er versucht noch einmal aufzustehen, fällt aber um und verliert das Bewusstsein. Magdalena Dietrich bringt den Schwerverletzten schnell ins Haus. Der andere Gendarm, Matthias Erlinger, bleibt tot auf der Straße liegen. Er hatte keine Chance. Panik bricht in Lauterach aus. Die Menschen wissen nicht, ob sie sich in ihren Häusern einschließen oder doch Hilfe holen sollen. Die Kunde von den Schüssen verbreitet sich in den umliegenden Dörfern wie ein Lauffeuer. Und auch die Bezirksbehörde in Bregenz wird von den tödlichen Schüssen auf die beiden Gendarmen informiert. Jetzt, also heute, wäre hier die Hölle los. Hubschrauber in der Luft, der Ort würde großräumig abgeriegelt, Einsatzkräfte mit Sturmgewehren würden den Zugriff planen, während vorsorglich Rettungsmannschaften alarmiert werden. Doch das alles gab es in dieser Form damals nicht. Also griff das Bezirksamt zu einem Mittel, das einer Spezialeinheit noch am nächsten kommt. Neben allen verfügbaren Gendarmen wird auch, naja, als Ultima Ratio eingesetzt, die Finanzwache. Ja, das klingt jetzt nach Buchhalter, das stimmt aber nicht ganz. Das war eine Grenzwache, die primär für die Bekämpfung von Schmuggel und die Überwachung der Zollgrenzen zuständig war. Ich erzähle darüber noch ein bisschen mehr im Klugschiss zum Schluss. Die hatten unter anderem eine eigene Marine. In Krisenfällen wie diesem wurden sie oft zur Unterstützung der Gendarmerie herangezogen. Das war wie eine Militäreinheit, die auch entsprechend ausgerüstet war. Wie im Staat Österreich üblich, bei uns ist alles ein bisschen wurscht und ein bisschen, jo eh, schauen wir mal, außer es geht um die Finanz, dann weißt du, es wird ernst. Bewaffnete Gendarmen und die Finanzwache sind auf dem Weg nach Lauterach. Aber nicht nur die. Und da wird die Geschichte bei aller Tragik jetzt ein bisschen absurd und leider auch ein bisschen lustig. Dem Tross professioneller Soldaten und Polizeieinheiten schließen sich auch eine Menge Zivilisten an, die bei der Festnahme des Josef Gasser helfen wollen. Oder eher, die das Spektakel aus nächster Nähe anschauen wollen. Kein Wunder, bis Die Hard in die Kinos kommt, wird es noch 125 Jahre lang dauern. Da muss man Stirb langsam eben im echten Leben durchspielen. Nakatomi Plaza auf Vorarlbergerisch halt. Das mit den Freiwilligen geht dann in etwas so gut, wie ihr euch das vorstellt. Aber das ist noch nicht einmal das Absurdeste, was da heute noch passieren wird. Noch schneller als die Einsatzkräfte war die gaffende Menschenmenge, die sich in Lauterach eingefunden hatte. Das Haus von Gasser liegt, wie schon erwähnt, sehr ungünstig für die Gendarmerie. Es ist direkt in so einer Kurve und man kann sich nur von vorne nähern. Und zusätzlich blockieren Schaulustige den Weg. Niemand wagt sich so direkt an das Haus heran, also man bleibt schon so außerhalb der Schusslinie. Außer einer. Ein gewisser Martin Gasser. Ja, der heißt genauso wie der verschanzte Amokschütze. Kein Wunder. Der ist nämlich dessen Cousin. Der ist Kaiserjäger, also so etwas wie ein Elitesoldat der Monarchie. Ja, eine fesche Uniform und ein Federbusch am Hut machen ihn aber nicht kugelsicher, warnen ihn die Umstehenden, als er in die Schusslinie marschiert. Wir können den armen Mann da ja nicht liegen lassen, sagt der Soldat und deutet auf den toten Gendarmen. Seelenruhig, mit einer Tabakpfeife im Mund, geht der Soldat auf den Toten zu und winkt sogar noch zum Haus von Gasser hinüber. »Ich bin sein Verwandter, mir wird er nichts tun«, sagt der Mann. In diesem Moment kracht ein Schuss. Martin Gasser wird seitlich durch einen gezielten Kopfschuss getötet. Er bleibt neben dem toten Gendarmen liegen. Endlich trifft die Gendarmerie mit 14 Soldaten der Finanzwache ein. Geleitet wird die Operation von einer Gerichtskommission aus Bregenz. Es wird beschlossen, das Haus von Magdalena Dietrich als Einsatzzentrale zu verwenden. Das ist mutig. Schließlich liegt dieses Haus ja genau in der Schusslinie und vor der Tür von Dietrich liegen noch die toten Gendarm, also der tote Gendarm und der tote Kaiserjäger. Also müssen die Einsatzkräfte sich von hinten an das Haus von Dietrich anschleichen, um nicht sofort beschossen zu werden. An allen Fenstern wurden bewaffnete Schützen positioniert. Auch auf dem Dachboden standen einige Bewaffnete. Sie schoben die Dachschindeln auseinander, um sich so eine Schießscharte zu schaffen. Die erste Strategie der Einsatzleitung lautet Zermürbung. Die Idee, man schießt einfach alle Fenster in Gassers Haus kaputt. Die Jännerkälte wird ihn früher oder später zum Aufgeben zwingen. Außerdem wird gelegentlich auf das Haus gefeuert. Das soll den Gasser dazu reizen, zurückzuschießen und seine Munition zu verbrauchen. Motto, uns wird er schon nicht treffen. Ach, da lagen sie ein bisschen falsch. Es werden also alle Fenster gezielt zerschossen und es wird auch immer wieder auf die Haustür von Gasser gefeuert, in der Hoffnung, dass die irgendwann einmal kaputt wird. Doch der Mörder zeigt sich nicht. Er ist schlau genug zu wissen, dass er sich jetzt besser von den Fenstern fernhalten muss. Stattdessen lauert er in Deckung und wartet auf eine Gelegenheit, noch mehr Menschen zu töten. Der Gendarmerieleutnant Wagmeister hatte sich auf dem Dachboden des Dietrichhauses postiert und zielte eben durch so eine Lücke in den Dachschindeln auf das Haus von Gasser. Da steht er jetzt aber schon einige Stunden und Wagmeister wird langsam müde. Natürlich, das ist eine höchst angespannte Situation, man muss konzentriert bleiben, das machst du nicht ewig. Da bietet sich ein Zivilist an, dass er Wagmeisters Posten übernehmen kann. Ein Federnhändler aus Böhmen namens Franz Blahut. Ja, mit den Worten, geben Sie mir das Gewehr, ich kann schießen, ich war beim Militär. Also das ist natürlich ein Qualitätskriterium. In dem Moment, in dem Blahut das Gewehr durch den Spalt schiebt, kracht ein Schuss. Der Mann sinkt tödlich getroffen nieder. Wieder ein direkter Treffer in den Kopf. Also Gasser dürfte in dem Fall die Bewegung am Dachboden gesehen haben und drauf geschossen haben. Jetzt haben die Zivilisten und die Schaulustigen die Nase voll. Die Meute ist laut den historischen Berichten mittlerweile auf 1.000 bis 2.000 Menschen angewachsen. Scheint mir eine etwas historische Übertreibung zu sein, aber besser wissen wir es nicht. Die Gendarmerie muss jetzt nicht nur eine Belagerung leiten und einen Amokschützen irgendwie zur Aufgabe bewegen, sie muss jetzt auch dafür sorgen, dass es nicht zu einer Ausschreitung kommt. Na toll, 3 Menschen tot, einer schwerst verletzt und dann noch ein wütender Mob. Die Meute fordert lautstark, das Haus Gassers einfach anzuzünden. Dass das keine gute Idee ist, weil hier in der Gasse alle Häuser aus Holz gebaut sind und wahrscheinlich das ganze Dorf mit abfackelt, weiß zwar die Einsatzleitung, aber das ist der Meute wurscht. Schon werden die ersten Pechkränze gebunden. Das sind sowas wie Brandsätze. Also da werden Schichten von so pechgetränkten Schnüren zu so einem Ring geformt, angezündet und auf das Hausdach geworfen. War im Mittelalter, habe ich gesehen, eine sehr effektive Waffe, um eben so Belagerungen durchzuführen. Ja, das wollte jetzt die Gendarmerie aber nicht. Die hatte nämlich alle Mühe, die Brandlegung durch die Meute zu verhindern. Sicherheitshalber hat die Gerichtskommission schon einmal 3 Feuerwehrspritzen in Position bringen lassen. Ja, man weiß ja nie. Als wäre das alles nicht schon genug, versucht nun auch einer den Helden zu spielen. Ein Schneider namens Dominikus Keidel glaubt, er ist John McClane persönlich und er möchte das Haus alleine stürmen. »Ich bin ein Verteidiger von Gaeta«, erklärt er den Umstehenden. Also er hat in den Italienkriegen gekämpft. Auch er glaubt, dass er deshalb kugelsicher ist. Er schnappt sein Gewehr, marschiert auf das Haus zu und stoppt nur, um Schüsse auf die Haustür des gasserschen Hauses abzugeben. Er wird schwer verletzt, als er von Gasser mit Schrotkugeln durchsiebt wird. Immerhin ist es in der Ablenkung nun gelungen, die beiden Toten, also den Gendarmen und den Cousin Gassers, den Kaiserjäger, mit Feuerhaken aus der Schusslinie zu ziehen. Langsam wird es Abend. Das hat für die Einsatzleitung zuerst einmal den erfreulichen Effekt, dass sich die Meute aus 2000 Schaulustigen langsam schleicht, weil den Leuten kalt wird und sie Hunger kriegen. Andererseits muss jetzt verhindert werden, dass Gasser sich irgendwie in der Dunkelheit davon stehlen kann. Als Jäger und Wilderer kennt er das Gelände hier in der Umgebung perfekt und wenn er es schafft, dass er jetzt ungesehen aus dem Haus entkommt, dann sind die Chancen, ihn zu finden, wahrscheinlich sehr, sehr gering. Kurz wird erwogen, das Haus einfach zu stürmen, aber ein Frontalangriff hätte höchstwahrscheinlich in weiteren Todesopfern geendet. Also gibt die Einsatzleitung den Befehl, im Schutz der einbrechenden Dunkelheit das Haus außerhalb der Schussweite komplett zu umstellen. Das gelang. Gasser schoss nicht auf die Beamten, die sich da verteilt haben. Die bilden jetzt einzelne Horchposten, die sich im Dunkeln ein bisschen näher an das Haus heranschleichen. Gegen 19 Uhr hören die Belagerer ein Brüllen der 3 Kühe aus dem Stall des Hauses. Die Tiere hatten höchstwahrscheinlich Hunger. Um etwa 20.45 Uhr vernahmen Patrouillen das Zuschlagen der Stalltür und Geräusche, die darauf hindeuteten, dass Gasser sein Vieh schließlich doch fütterte. Da das ganze Haus mittlerweile zerschossen war, musste es im Inneren extrem kalt gewesen sein. Es ist davon auszugehen, dass Gasser einige Zeit im Stall blieb. Dort war es durch die Tiere etwas wärmer als in der zerschossenen Wohnstube. Kurz nach den Geräuschen im Stall wurde plötzlich Alarm geschlagen. Da im Schopf, also im Schupfen, also im Stadel, also im Schuppen des Hauses war ein rötlicher Schein zu sehen. Die Feuerwehrleute aus Lauterach und Bregenz standen schon mit ihren Spritzen bereit. Das Licht oder das vermeintliche Feuer erlosch jedoch nach etwa einer Minute von selbst. Wahrscheinlich hat Gasser versucht, sich ein Art Feuer zu machen, um sich zu wärmen. So wie der Gasser jetzt in seinem Haus fror, so unangenehm war die Situation natürlich auch für die Einsatzkräfte. Die Posten mussten in der bitterkalten Nacht ausharren. Die Feuerwehrleute mussten das Wasser in ihren Spritzen ständig warm halten, damit es nicht einfror. Gegen 2 Uhr kam wieder Bewegung in Gassers Haus. Die Wachen hörten ein deutliches Hin- und Hergehen, sowie ein Stoßen und Schleifen, so als würde jemand schwere Möbel umstellen. Offenbar baute Gasser Barrikaden und bereitete sich auf seinen letzten Kampf vor. Zwischen den Ereignissen hörten die Posten Gasser immer wieder unverständlich vor sich hin brummen oder murmeln. Während der gesamten Nacht brannte in fast allen Häusern von Lauterach das Licht, da die Bewohner vor Angst und Ungewissheit über den Ausgang des Dramas nicht schlafen konnten. Trotz der Kälte schlichen neugierige Menschen durch die Gassen, um Informationen über den Stand der Belagerung zu erhaschen. Um 5 Uhr früh durchschnitt ein lauter, weithin hörbarer Juchitzer Gassers die Stille der Winternacht. Kurz darauf stieg Rauch aus dem Kamin auf, was darauf hindeutete, dass er sich in der Küche etwas kochte. Die Wachen berichteten, dass Gasser bis gegen 6 Uhr unruhig im Haus umherging und unverständlich vor sich hin murmelte. Die Dorfbewohner traten mit übernächtigten Gesichtern aus ihren Häusern und bei Tagesanbruch waren auch die Schaulustigen wieder da. Diesmal ist von Tausenden die Rede. Sogar aus der Schweiz kamen sie, um zu sehen, was sich in Lauterach abspielte. Am frühen Morgen wurden in der Kommandozentrale die Optionen erwogen. Der Bezirksvorsteher plädierte für besonnenes Vorgehen. Die Stellungen sind gut, mit ein wenig Verstärkung und dem Einsatz von Freiwilligen kann man sie ohne weitere Todesopfer halten. Irgendwann werden Kälte und Hunger Gasser zum Aufgeben zwingen und man kann ihn wahrscheinlich sogar lebend verhaften. Und wenn er sich aus Verzweiflung selbst richtet, ja, dann ist es halt so. So oder so, mit Geduld wird die Situation enden und niemand muss sterben. Ja, das klingt doch, wie ich finde, nach einer vernünftigen, umsichtigen und vor allem sehr erwachsenen Variante. Aber mit Vernunft und Umsicht wollte der Gendarmerie-Kommandant nichts zu tun haben. Er wählte Gewalt. Und wie? Er ließ sich aus Hörbrands an der deutschen Grenze 2 Kanonen bringen. Nein, ich denke mir das nicht aus. 2 so Kanonen, so wie sie aus Zeiten Napoleons, so mit so Stopfen und Eisenkugeln. Ja, wirklich. Noch am Vormittag wurden die Kanonen in der Schusslinie des Hauses postiert und da gab es aber jetzt ein weiteres Problem. Keiner der anwesenden Soldaten war bei der Artillerie, also niemand wusste, wie man Kanonen bedient. Also ohne, dass sie einem selbst um die Ohren fliegt dabei. Da tritt ein Schaulustiger hervor, der extra aus der Schweiz angereist war. Ja, ich war der Kanonier in der Schweizer Armee, sagt er. Ich lasse das jetzt. Aber ich kann das Haus für Sie beschießen, sagt er. Und dann gibt man ihm das Kommando über die 2 Kanonen. Ja, da werden Kanonen in einem Dorf aufgestellt und irgendein dahergelaufener Lümmel sagt, ja, passt, ich mach das, ich schieße da für euch drauf. So auf Basis von Vertrau mir, Bruder. Da brauche ich einen Beruhigungssaft. Prost. Der Artillerist waltet seines Amtes. Die Kanonen werden geladen und abgefeuert. Insgesamt werden 10 Schüsse auf das Haus von Gasser abgegeben. Aber statt in sich zusammenzufallen, um diese Belagerung ein für alle Mal zu beenden, so wie es die Gendarmerie, also der Gendarmerieposten geplant hatte, blieb das Haus stehen. Die Kanonenkugeln haben nur größere Löcher in das Holz geschlagen, ohne nennenswerte Wirkung zu erzielen. Ja, man hätte auch einfach warten können. Kurz nach 11 Uhr war die Geduld des Gendarmeriekommandanten mit dem Faible für schwere Waffen endgültig erschöpft. Er plante jetzt die Erstürmung des Hauses. Die Idee? 3 Kolonnen sollen in das Haus vordringen und es gleichzeitig angreifen. Dafür fehlte ihm aber das Personal. Also macht er was? Richtig, er geht zu der Meute, und rekrutiert da einfach freiwillige und beurlaubte Soldaten aus der Menge. Ja, manche haben praktischerweise eh schon ihre Privatgewehre mitgebracht, man weiß ja nie. Außerdem hat das ja mit dem Kanonier schon so super funktioniert. Mit den Freiwilligen gelingt es, genügend Männer für die Erstürmung des Hauses aufzustellen. Die erste Kolonne unter der Führung von zwei beurlaubten Kaiserjägern greift frontal die Haustüre an. Mit Holzschlägeln gelingt es ihnen, die ohnehin schon zerschossene Haustür zu zertrümmern. Ein beurlaubter Soldat namens Fröwis sicherte das Fenster und zielte sein Gewehr auf die Stubentür. Das wäre die Kolonne gewesen, die am ehesten unter Feuer von Gasser gekommen wäre. Aber es fielen keine Schüsse. Die zweite Kolonne drang gleichzeitig durch den Stall und den Stadel in das Gebäude ein. Die dritte Kolonne rückte von der Rückseite des Gebäudes in das Wohnzimmer vor. Innerhalb kürzester Zeit drangen alle drei Trupps in das Haus ein und durchsuchten sämtliche Räume nach Gasser, der zunächst spurlos verschwunden schien. Schließlich entdeckten sie ihn jedoch in einer Ecke des Flurs, neben der Haustür. Er kauerte genau unter dem Fenster, durch das der beurlaubte Soldat Fröwis, völlig ahnungslos, noch immer sein Gewehr auf die Zimmertür gerichtet hatte. Gasser hatte versucht, sich das Leben zu nehmen. Er hatte sich an beiden Handgelenken schwere Schnittverletzungen zugefügt und blutete so stark, dass er in einer Blutlacke saß. Ohne den geringsten Widerstand zu leisten, ließ er sich fesseln. Da er durch den hohen Blutverlust zu schwach war, um selbst zu stehen, musste er ins Freie getragen werden. Sobald die tausendköpfige Menschenmenge den Mörder erblickte, schlug die Stimmung in blanken Zorn um. Hunderte stürmen mit erhobenen Stöcken und Gewehren auf Gasser los. Nur mit großer Mühe gelingt es den Sicherheitskräften, ihn vor der Lynchjustiz des Mobs zu schützen. Er wird umgehend ins Schulhaus gebracht, wo Ärzte seine Wunden versorgen. Da sein Zustand aber nicht lebensbedrohlich war, wird er noch am selben Tag in das Gefängnis nach Bregenz überführt. Das hieß damals übrigens noch nicht Gefängnis, sondern er wurde in die Fronfeste gebracht. Herrlich. Der Polizeischutz war dringend notwendig, da die Bevölkerung dem Mörder gegenüber äußerst aggressiv war. Ich frag mich, warum, wirklich. Jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung vorwärts zum 23. April. In Feldkirch herrschte eine unheimliche, fast fiebrige Erregung. Tage zuvor wurde das Urteil über Gasser gefällt. Schuldig. Meuchelmord. Das Urteil lautet Tod durch den Strang. Keine Milderungsgründe, keine Gnade, keine Begnadigung. Man sagt, Gasser habe die Nachricht von der Bestätigung seines Todesurteils ruhig entgegengenommen. Gefasst, als hätte er bereits mit der Welt abgeschlossen. Dann bricht der Morgen der Hinrichtung an. Es ist ein Schauspiel, das die Menschen aus den entlegensten Winkeln der Gebirgstäler anzieht. Tausende strömen nach Feldkirch. Die Stadt hat selten so eine Menschenmenge in ihren Mauern gesehen. Es ist eine Mischung aus Schaulust und tiefer Erschütterung, die in der Luft liegt. 8.15 Uhr. Ein Zug aus zwei Wagen setzt sich in Bewegung. In einem der Wagen sitzt Gasser, flankiert von Gendarmen und dem Kapuziner Pater Vinzenz. Die Räder der Kutsche rumpeln durch die Neustadt, vorbei an der Schattenburg, hinauf zur Seewiese, einem Ort, den man heute als Gasserplatz kennt. Damals war es das Feld des Todes. Dort wartete bereits der Galgen, umringt von Gendarmen und Finanzfachleuten, die mühsam die gaffende Menge zurückhielten. Kurz vor 9 Uhr erreicht der Wagen das Ziel. Pater Vinzenz spricht die Sterbegebete, erteilt die Absolution. Ein letzter Moment der Stille, dann wird Gasser dem Scharfrichter Peter Hellbock übergeben. Es geht schnell. In weniger als einer Minute ist alles vorbei. Der Henker zeigt eine, wie es später im offiziellen Bericht heißt, große Schnelligkeit und Gewandtheit. Gasser stirbt, wie er die letzten Tage verbracht hat. Gefasst, aber demütig. Doch das Spektakel endet nicht mit dem letzten Atemzug des Amokschützen. Der Brauch verlangt es, dass der Körper bis zum Sonnenuntergang am Galgen hängen bleibt. Den ganzen Tag über baumelt der Leichnam über der Seewiese, bewacht von einer Gendarmerieabteilung, während unter dem Galgen die Leute Opfergeld ablegen. Kreuzer und Papiernoten, die später dem Gericht übergeben werden. Erst als die Sonne um 5 Uhr abends hinter den Bergen versinkt, kehrt die Gerichtskommission zurück. Der Körper Gassers wird abgenommen und direkt am Fuße des Galgens begraben. Das Gerüst wird abgebaut. Was bleibt, ist die Erinnerung an eine der blutigsten Tragödien Lauterachs. Es war übrigens die letzte Hinrichtung, die Vorarlberg je sehen sollte. Und während der Name Gasser mit dem Schafott verbunden wird, steht ein anderer Name heute an erster Stelle der Ehrentafel in Bregenz. Erlinger. Der Gendarm, der in Ausübung seines Dienstes sein Leben ließ, das erste Opfer einer Tat, die hier auf der Seewiese ihr endgültiges, dunkles Ende fand. Und der Gasserplatz, der wurde tatsächlich nach Josef Gasser benannt. Den gibt es bis heute. Das ist heute ein Naturschutzgebiet und ein Moor. Und irgendwo bei dieser über 300 Jahre alten Eiche liegen noch die Überreste des Amokläufers von Lauterach. Ja, aber wenn ihr jetzt sagt, aber Peter, Egon Ender aus Episode 82, der wurde doch in Vorarlberg hingerichtet. Wie kann Josef Gasser der letzte Hingerichtete sein? Was bist denn du eigentlich für ein Journalist, du Anhänger der links-linken Lügenpresse? Du wurdest entlarvt. Meine Antwort, tschü einmal, halt die Groschen und huch zu. Egon Ender zählt deshalb nicht, weil der wurde, so jetzt rein rechtlich gesehen, nicht von den Vorarlberger Behörden, sondern von der französischen Besatzung zum Tod verurteilt. Deshalb gilt Gasser gemeinhin als der letzte durch Vorarlberger Behörden Hingerichtete, nicht der Ender. Klugschiss zum Schluss. Finanzwache. Hinter der heute fast vergessenen Finanzwache verbirgt sich eine Geschichte voller lustiger Kuriositäten, Kanonenbooten und sprachlicher Stolperfallen, die ich euch nicht vorenthalten wollte. Im heutigen Fall spielte ja die Finanzwache eine große Rolle. Also das waren so diese Soldaten, die da mitgearbeitet haben bei dieser Belagerung. Warum hieß das überhaupt Wache? Naja, der Name kommt von einer Übersetzungsschwierigkeit. Bei der Gründung im Jahr 1830 wollte man sie eigentlich Grenzaufsicht nennen. Das Problem, Österreich herrschte damals auch über weite Gebiete in Italien, also die Lombardei und Venetien. Das Wort Aufsicht ließ sich aber nur schwer ins Italienische übersetzen. Wache hingegen wurde ganz einfach zur Guardia. Also blieb es dabei. Ja, und Zollbeamte, die stellen wir uns heute oft so mit dem Klemmbrett am Flughafen vor, also so kennt man das, ne? Im 19. Jahrhundert sah das anders aus. Die Finanzwache, also da waren die Sitten noch ein bisschen rauer, muss man sagen. Die Finanzwache verfügte über eine eigene Flotte zur See. In Städten wie Triest oder Kotor waren 6 Dampfer mit Geschützen und diverse Benzinmotorboote im Einsatz, um Schmuggler auf dem Wasserweg abzufangen. Holy hell! Und ein echtes Highlight für Fans von Beamtendeutsch habe ich noch. Ab 1902 war die Zollwache massiv damit beschäftigt, in Brauereien sogenannte Bierwürze-Kontrollmessapparate zu überwachen. Da Bier damals einer speziellen Steuer, dem Biergefälle, unterlag, mussten Beamte sicherstellen, dass kein Tropfen am Fiskus vorbeigeschmuggelt wurde. Die erste dieser Maschinen wurde in Wien-Simmering eingeweiht. Na wo sonst? Im 19. Jahrhundert war die Bezahlung und Ausrüstung dieser Wache sehr spezifisch geregelt. Jeder Beamte erhielt ein jährliches Pauschale für seine Kleidung und Munition. Ich glaube, das mit der Kleidung ist bis heute so. Ich glaube, bei der Polizei kriegst du auch so eine Pauschale für deine Dienstbekleidung. Besonders skurril war das Bettrelutum. Also das war so ein Zuschuss für die Betterfordernisse. Ja, es gab einen Zuschuss, damit sich die Leute ein Bett kaufen konnten. Ein Lediger bekam 8 Gulden, während ein Verheirateter oder ein Witwer mit Kindern 12 Gulden für ein ordentliches Bett bekam. Die Zollwache war, ihr merkt schon, kein reiner Bürojob. In den 1930er Jahren herrschte aufgrund der Wirtschaftskrise so extremer Schmuggel an der ungarischen Grenze, dass das Bundesheer zur Unterstützung ausrücken musste. In Nikitsch kam es sogar zu einem offenen Gefecht der Bevölkerung gegen die Beamten. Nach dem Ersten Weltkrieg verlor die Zollwache zudem fast 10% ihres Personalstands als Kriegstote. Obwohl die Zollwache der älteste Wachkörper Österreichs war, kam das Ende dann relativ abrupt. Mit dem EU-Beitritt 1995 fielen die meisten Grenzen weg, also dann mit Schengen. 2003 wurde per Brief mitgeteilt, dass der Wachkörper aufgelöst wird. Am 30. April 2004 war nach genau 174 Jahren endgültig Schluss. Die verbliebenen Beamten wurden in die Polizei integriert oder übernahmen zivile Aufgaben im Finanzministerium. So, und jetzt zum Schluss habe ich noch ein dummes Verbrechen für euch, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Dieser Vorfall hat sich auf einem Flug von Malaga nach London Gatwick ereignet und für erhebliche Verzögerungen und Empörung gesorgt. Passagiere berichteten, dass eine 89-jährige britische Frau offenbar bereits verstorben an Bord des Flugzeugs gebracht wurde und erst kurz vor dem Start als tot erkannt wurde. Nach Angaben zahlreicher Augenzeugen schoben Angehörige die Frau zunächst im Rollstuhl durch den Flughafen und halfen ihr auf den Sitz im hinteren Bereich des EasyJet-Flugs. Sie hätten dem Bodenpersonal versichert, die Großmutter sei lediglich müde und verfüge über einen medizinischen Fit-to-Fly-Nachweis, berichten Mitreisende. Einige Passagiere gaben zudem an, ein Familienmitglied habe gesagt, es ist okay, wir sind Ärzte. Erst als das Flugzeug bereits zum Start rollte, äußerte die Crew den Verdacht, dass die Frau vielleicht nicht mehr am Leben sei. Die Maschine wurde daraufhin umgehend zurück zum Gate geleitet. Die Notärzte stellten den Tod der Passagierin offiziell fest. Durch den Zwischenfall verzögerte sich der Flug um etwa 12 Stunden, während Passagiere aussteigen und auf einen neuen Flug warten mussten. Viele Reisende zeigten sich fassungslos und äußerten Kritik, sowohl am Verhalten der Familie als auch am Bodenpersonal und der Airline. Einige Passagiere schilderten auf sozialen Medien, die Frau habe bereits beim Einstieg leblos gewirkt und fragten sich, wie sie trotz des offensichtlichen Zustandes durch die Kontrollen und an Bord gekommen sein konnte. Andere lobten hingegen die Professionalität der Crew, nachdem der Vorfall erkannt worden war. EasyJet erklärte, die Passagierin sei mit einem medizinischen Attest zum Fliegen zugelassen gewesen und habe beim Boarding gelebt. Sie sei später an einem medizinischen Notfall verstorben. Die Airline betonte, man wolle die betroffenen Gäste unterstützen und dankte für das Verständnis angesichts der Verzögerung. Ich habe diesen Fall extra rausgesucht, weil wir hatten ja im Fall mit dem stinkenden Koffer am Bahngleis das Thema, ob man Leichen verschicken darf. Die Antwort ist nein, man darf sie offenbar auch nicht im Passagierraum des Flugzeuges transportieren. Leichen werden nämlich, habe ich nachgelesen, üblicherweise im Frachtraum überstellt, was dann ungefähr das Zehnfache kostet. Jetzt ist natürlich die Frage, würde es mich stören, wenn da jetzt eine Tote auf dem Flieger von Malaga haben? Lassen wir das. Ja, und das war sie, die 106. Episode von Mörderisches Österreich. Und ich bin mir sicher, es war die 106. Episode. Und an alle YouTube-Geistesgrüßen da draußen, die da mitzählen, wenn ich das mal falsch sage, bitte schreibt mir mehr Kommentare. Ich liebe das ganz, ganz besonders. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr mir auf steadyhq.com/mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäterin und Mittäter sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen und ganz ohne Werbung. Und ihr bekommt sogar Zugriff auf 2 supergeheime Extrafolgen und eine von mir vorgetragene Gute-Nacht-Geschichte, die sehr blutig ist. Also vielleicht nicht als Gute-Nacht-Geschichte geeignet. Ihr wisst, was ihr damit anfangt. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. In dem Fall sind es ganz viele Fotos von Kaiserjägern und so Zeug. Wenn ihr Mittäterin oder Mittäter seid, dann bekommt ihr außerdem Zugriff auf das Recherchematerial in Form eines Notizbuches in Notebook LM. Dort habe ich dann alle relevanten Quellen reingeladen und ihr könnt dort selber herumwühlen. Und wenn euch ein Abo zu viel ist oder ihr nicht noch einen Abbucher auf eurem Konto brauchen könnt, dann könnt ihr mir via paypal.me/moepodcast eine kleine Spende zukommen lassen. Ja, und da steht nicht mörderisches Österreich oder mörderisch oder sowas, weil sonst sperrt mir PayPal wieder das Konto. Stellt sich nämlich raus, die wollen mit so Dingen, die irgendwie illegal klingen, nichts zu tun haben. Komisch, verstehe ich auch nicht. Vielen Dank an Sandra, Elisabeth, Stefanie, Stefan, Julia, Ernst, Sonja, Clarissa, Sabina, Jana, Mechthilde, Nico, Susanne, Michael und Stella für eure grandiose und wirklich großzügige Unterstützung. Ihr seid ein Wahnsinn. Ach ja, und noch ein kleiner Hinweis. Bitte seid mir nicht böse, wenn euer Name nicht gleich in der nächsten Folge bei den Danksagungen auftaucht. Ich produziere aktuell wieder einige Folgen vor, damit ich mir so Späße wie Live-Podcasts und meine Vorträge bei der Volkshochschule besser vorbereiten kann. Wenn ich mir was wünschen darf, dann wäre das natürlich Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Und wenn ihr mir persönlich Feedback geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Nachricht auf Steady. Außerdem könnt ihr mir ein E-Mail schicken im österreichpodcast@gmail.com und auf YouTube könnt ihr diese Podcast-Folge auch anschauen. Alle, die auf YouTube dabei sind, bitte kommentiert es entweder drunter, dass ich mich irgendwo versprochen habe bei Minute 7:23 oder so irgendwas. Und dann schreibt es bitte noch drunter, dass ich mich verzählt habe. Und ganz wichtig, dass alle meine Umrechnungen falsch sind. Warum das nicht der Fall ist, kläre ich dann beim nächsten Mal. Und wenn ihr ich brauche einen Schluck Strawberry Shark. Und wenn ihr von dem ganzen Mord und Totschlag hier auf diesem Kanal einmal eine Pause braucht, dann hört doch mal bei Hightech rein. Das ist ein neues Podcast-Projekt von meinem Kollegen Alex und mir. Und da besprechen wir die Technologie-News der Woche. Also möglichst leicht und verständlich. Gelingt uns nicht immer. Manchmal nörden wir so richtig hart ab. Aber das passiert halt. Die nächste Folge von Mörderisches Österreich erscheint in 2 Wochen überall, wo ihr gute Podcasts hören könnt. Und am besten schaut's auf mörderisch.simplecast.com vorbei. Dort findet ihr alle Folgen chronologisch aufgelistet. Außerdem könnt ihr mir natürlich auf Instagram unter @moepodcast folgen. Ich sag's gleich, ich habe von Instagram echt keine Ahnung. Ich bin gerade mal in der Lage, ein Foto zu posten. Ich bin sowas von überhaupt kein Social Media Guy. Also erwartet jetzt da keine argen Stories oder so irgendwas. Und ich freue mich auch immer, wenn ihr mich in Stories erwähnt, aber ich bin dann irgendwie zu blöd, mir das anzuschauen. Es gibt Instagram, da gibt's dann Katzenfotos. Aber wo ist die Katze? Warte, ich wollte euch noch die Katze zeigen. Moment.
Kitty, Kitty. Wo ist das Kätzchen?
Nein, sorry, heute leider keine Katze. Die hat sich gerade irgendwo verkrochen. Schade. Naja, beim nächsten Mal gibt es dann wieder Katzenfotos. Ach Gott. Content ankündigen und dann nicht liefern ist alles. Spitzen-Entertainment, Peter. Egal, ich hoffe, ihr bleibt mir dennoch gewogen, liebe Leute. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bitte brecht's keine Belagerung vom Zaun. Bis zum nächsten Mal. Bussi und Baba. Musik